Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, wunderbar, super, dankeschön. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lesung Erleuchtung für Zweifler. Ich präsentiere die Astrid Müller, unsere Autorin. Wenn ich sage unsere, dann meine ich den Travel Diary Verlag. Unser Slogan ist, entdecke deine Abenteuerlust. Das mittlerweile schon seit 16 Jahren. Und aus diesem Grund bringen wir verschiedene Bücher zu diversen Themen, alles was irgendwie das Thema Reisefieber abdeckt, heraus. Mit Themen wie Geocaching sind wir auch ins Outdoor-Segment eingetreten. Und seit 2009 haben wir auch eine ganz spannende Reihe außergewöhnlicher Stadtführer, die Reisegeister-Reihe. Ja, die Reisen unserer Autoren, die variieren in verschiedenen Punkten, in ihren Motivationen, in ihren Verkehrsmitteln, in ihren Regionen. Aber eins haben sie eigentlich alle gemeinsam, die Abenteuerlust. Ja, ich als Frau freue mich immer ganz besonders, wenn sich andere taffe Reisende auf den Weg machen, so wie die Astrid hier neben mir. Die Astrid ist nach Südostasien gereist auf der Suche nach innerer Einkehr und hat sich einem regelrechten Meditationsmarathon, kann man schon sagen, hingegeben. Ist dann noch herumgereist, auch durch die Länder Laos und Kambodscha. Und besonders, spannend, es gab noch ein Rendezvous mit einem amerikanischen Filmstar. Auch da werden wir vielleicht die ein oder andere Insider-Info hier heute noch hören. Wir schauen mal. Ich freue mich jetzt auf Erleuchtung für Zweifler mit Astrid Müller. Astrid, viel Spaß.
Danke, Mehdi. Ja, willkommen zu meiner Lesung aus Erleuchtung für Zweifler. Ich bin für knapp 3 Monate nach Südostasien gegangen und habe als erstes dort ein Schweigekloster besucht. Das heißt, ich habe an einem Vipassana-Retreat teilgenommen. Ich habe dort 10 Tage lang bei vollständigem Kommunikationsverbot 11 Stunden am Tag meditiert. Das war ein ziemliches Abenteuer, deshalb habe ich danach die Geschichte auch niedergeschrieben. Und ich hatte noch ein anderes Abenteuer im Handgepäck. Ich war nicht nur mit Rucksack unterwegs und dieser Erfahrung, sondern ich hatte auch noch ein kleines Affärchen mit einem Prominenten. Gut, ich fange mal an und erzähle aus den ersten Tagen im Kloster. Es ist stockfinstere Nacht, als der Gong ertönt. Es muss 4 Uhr sein und vor Schreck rumst mein Ellenbogen gegen die dünne Trennwand, schickt einen spitzen Schmerz durch meinen Arm und zum Gehirn. Letzteres hält diese ersten Eindrücke des frühen Morgens noch für einen schlechten Scherz, für schale Nachwehen eines frühmorgendlichen Traumes, bis auch die Erinnerung erwacht. Das Hier und Jetzt ist tatsächlich Khon Kaen in Thailand und ein buddhistisches Kloster. Um die Vergänglichkeit aller Dinge zu erfahren, bin ich hierher gereist. Auch die anderen Frauen sind mit den knappen Ausmaßen ihrer Schlafstadt noch nicht vertraut. Aus allen Richtungen ist Gepolter zu hören. Immerhin macht es uns alle wach und schon sind wir nicht mehr getrennt, sondern ganz nah beieinander. Langsam richte ich mich auf der Pritsche auf, reibe mir den Schlaf aus den Augen und knipse das nackte Birnchen an. Die Haut juckt. Bin ich etwa wieder gestochen worden? Wie ist das möglich? Hier im Kloster hilft nur eine kalte Dusche. Sie wird mich wecken, auch wenn es Schöneres am frühen Morgen gibt. Mit Handtuch und Beautycase mache ich mich auf den Weg zu den Waschräumen. Hier liegt noch die unverhoffte Kühle der Nacht. Kleine schwarze Schatten flüchten vor mir, vor meinen Schritten. Es müssen Insekten oder Geckos sein. Noch liegen die Waschräume verlassen da. Nach einigem Tasten finden die Finger den Lichtschalter. Jetzt hüpft größeres Getier davon. Vermutlich sind es Kröten, die das Nass der Nacht ausgekostet haben. Vergeblich bemühe ich mich am Waschtisch, die Augen scharf zu stellen und einen kritischen Blick in den Spiegel zu werfen. Neben mir taucht das Burgfräulein auf. So habe ich die Unnahbare mit der erhobenen Nase getauft. Sie scheint bereits gewaschen, duftet süß und frisch. Ihr langes braunes Haar hat sie zu einem Knoten aufgesteckt und ihre Lippen leuchten rubinrot. So viel kann ich schon erkennen. Sie scheint eine fingerfertige Frau zu sein, ist bereits in der Lage, sich akkurat die Lippen zu schminken und beginnt nun, ihre Augenbrauen zu zupfen. Wie schafft sie das nur? Ich kann mich im Spiegel kaum erkennen. Ich bin froh, dass die Füße überhaupt gehorchen und einigermaßen zuverlässig einen Schritt vor den anderen setzen. So wie der anderen Frauen, von denen eine nach der anderen nun angeschlürft kommt. Dann fällt mir wieder ein, dass ich ja andere Menschen gar nicht anschauen darf, unterdrücke den Morgengruß und verschwinde in einer der Duschkabinen. In der Meditationshalle der Dhammer Hall ist es eisig. Zwei nackte Birnchen sorgen für spärliche Beleuchtung. Um Punkt 4.30 Uhr beginnt die erste Meditation. Doch die linke Seite der Männer ist noch ganz leer. Die Herren kommen schließlich im ganzen Pulk und lassen sich rasch einer nach dem anderen nieder. In zahlreiche Tücher gehüllt sind die älteren Thai-Ladies längst da. Einige von ihnen scheinen bereits wieder zu dösen. Ich sehe zwei sich stark zur Seite neigende Gestalten und höre leise Schnarchen. Rechts von mir sitzt die Hampelfrau. Das hatte ich befürchtet. Doch die frühe Morgenstunde scheint ihren Gliedmaßen selige Ruhe zu verschaffen. Ganz still und friedlich sitzt sie da. Unmittelbar vor mir die große Schmale mit den sanften, traurigen Augen. Aufrecht hält sie sich, eingehüllt in viele Decken. Für mich ist sie die Giraffin. Zu ihrer Linken lässt sich nun die Üppige nieder, taumelnd und schwer. Mit einem Seufzer lässt sie ihren Kopf zur Brust sinken, um ihn dann gähnend wieder anzuheben. Ihr krauses Haar steht wirr in alle Himmelsrichtungen. Zu meiner Linken sinkt das Burgfräulein zu Boden. Nervös nestelt sie in den vielen Schichten ihrer Pluderhosen und schiebt rastlos die Kissen unter den Sitzbeinen in eine neue Position. Keine scheint die richtige, kein Ort adäquat für ihren Hintern. Vielleicht ist sie aber auch nur schlau und sorgt mit ihren anhaltenden Bewegungen für eine angemessene Durchblutung. So, die Aufgabe in der Meditation ist es, die Region rund um die Nase zu beobachten, und zwar 11 Stunden am Tag. Es geht darum, Regungen und Empfindungen wahrzunehmen, beispielsweise ein Prickeln, ein Jucken, ein Schmerz, was auch immer. Das klingt erstmal sehr, sehr einfach. Man kann sich ja so ein bisschen die eigene Nase betrachten, aber das ist eine sehr große konzentrative Aufgabe, vor der die Gedanken immer wieder davonlaufen und einen von der Seite überfallen. Und dann fällt einem wieder ein, oh, ich habe gar nicht meditiert. Zurück zur Aufgabe. Ja, und mittags ist die Aufgabe immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass es in der Dhammer Hall nicht mehr eiskalt ist, sondern plötzlich ganz, ganz warm, nämlich 42 Grad warm, weil die tropische Sonne jetzt doch hoch am Himmel steht. In der Dhammer Hall kocht die Stille. Als letzte bimmelt die Glöcknerin auf ihr Kissen. Sie hat sich offenbar entschieden, uns dauerhaft mit dem Gesang ihres Fußkettchens zu beglücken. Es ist so heiß, selbst die Hampelfrau und das Burgfräulein harren wie betäubt und fast reglos auf ihren Plätzen. Die Üppige liegt fast auf der Seite. Langsam tropfen Schweißperlen von ihrer Stirn auf den Boden. Die Giraffin lässt den schönen Kopf hängen. Das Insektengift und die Hitze vernebeln meine Sinne. Ich strauchle, bis endlich das Cortison wirkt. Der Schwindel ebbt ab, dann kann ich die Augen schließen. Ist das Hormon im Blut verteilt, bin ich gegen den alles beherrschenden Gedanken gefeit, jeden einzelnen Stich so lange zu kratzen, bis der Schmerz den Juckreiz sticht. Mr. X kommt mir in den Sinn. Werden die hässlichen Stiche verheilt sein, wenn ich ihn wiedersehe? Es ist viel angenehmer, an ihn zu denken, als an meine zu Kartoffelstampfern angeschwollenen Beine oder meine reizlose Nase. Schon beschwört meine blühende Fantasie eine romantische Kulisse inmitten Thailands traumhafter Inselwelt herauf. Mr. X und ich werden uns an einem tropischen und im Sonnenlicht gleißenden Strand wiedersehen. Sanft wedeln Kokospalmen im heißen Wind. Und dort, wo der weiße Sand das Wasser türkisblau schillern lässt, liegen geheimnisvolle Korallenriffe verborgen. Nahe der Wasserlinie steht eine einfache Bambushütte mit einem aus Brettern zusammengehauenen Bett, als einzigen Mobiliar und einigen Nägeln als Kleiderhaken darin. Von der Veranda offenbart sich mir ein malerischer Blick auf die Andamanensee oder den Golf von Thailand. Die Luft ist erfüllt vom feuchten Duft des Meeres. Bei Flut steigt die Wasserlinie bis unter die Veranda und trägt weißen Schaum heran. Ist abends die rote Sonne mit purpurnen Wolkenschleiern im Meer versunken, spenden Kerzen Licht in der Nacht. Etwa 1 Kilometer entfernt, über einen schmalen Pfad zwischen Dschungel und der Wasserlinie, ist eine kleine Fischerhütte zu erreichen. Dort wird ein einziges Gericht am Tag gekocht und Trinkwasser, Kaffee oder Tee verkauft. In der Dämmerung kreischt es aus dem grünen Blätterdach des Dschungels. Der Wald und seine Bewohner betten sich zur Nacht. Auch die Flughunde, die großformatigen Fledermäuse der Tropen, drehen ihre letzten Runden, bevor sie sich in den Bäumen zum Schlafen niederlassen. Mit einem kleinen Fischerboot sehe ich mich übersetzen und erwartungsvoll die Bambushütte am Strand beziehen. Einen schöneren Ort für unser Rendezvous kann es nicht geben. Mit wachsender Sehnsucht und Ungeduld erwarte ich meinen geheimnisvollen, prominenten Filmschauspieler. Doch seine letzte Nachricht war vage. Wann Mr. X auf der Insel eintreffen wird, ist ganz ungewiss. Eine kühle Brise kommt mit der abendlichen Flut heran. Sie lässt mein weißes Kleidchen im Wind flattern. An der Brüstung der Veranda lehnend bin ich vollkommen in Betrachtung des Farbspektakels vom Sonnenuntergang versunken. Vage nehme ich ein Geräusch hinter mir wahr, dann plötzlich umfassen mich lange, schlanke Arme. Bevor ich mich erschrecken kann, erkenne ich den vertrauten Geruch von Vanilletabak. Miss Astrid? Mr. X drückt mich an sich. Miss Astrid? Und haucht mir einen Kuss in die Halsbeuge. Endlich, da bist du ja, wispert er mit texanischem Dialekt. Seine magischen Hände beginnen mich zu liebkosen. Ich schließe die Augen. Miss Astrid? Eine Hand tippt auf meine rechte Schulter. Ich zucke zusammen. Eine Dammerhelferin berührt mich erneut. Sie zeigt nach vorn zum Assistenzlehrer. Miss Astrid, please come up to me. Aufmunternd lächelt mir der Lehrer Goenkas zu. Verdammt, ich bin ertappt. Habe nicht meditiert oder es auch nur versucht. Ganz im Gegenteil. Die Vorstellung von meinem Rendezvous mit Mr. X hat mich an das Set meines eigenen wunderbaren Films katapultiert. Ob der weise alte Mann das sehen kann? Noch immer lächelt er. Betreten schleiche ich nach vorn und setze mich in die Reihe, in der bereits alle Ausländerinnen im Schneidersitz der Dinge harren, auch die Üppige in leichter Schräglage. Der gütige Mann erkundigt sich nach unseren Fortschritten und Problemen in der Meditation. Seine Fragen sind rein rhetorisch. Die Frauen links und rechts von mir beklagen mangelnde Konzentration, können keine Empfindungen rund um die Nase spüren oder haben Schmerzen beim Sitzen. Sie ernten ein Lächeln. Aufmunternd fordert der Lehrer sie auf, es weiter zu versuchen. Dann bin ich an der Reihe. Ob ich irgendwelche Empfindungen während der Meditation spüre, werde ich gefragt. Meine Gedanken wurden offenbar nicht gelesen. Ich möchte diesen gütigen Mann nicht enttäuschen. Ich spüre ja jede Menge Empfindungen und das sage ich ihm. Welche geht nur mich etwas an? Seine Zuversicht treibt mich an. Ich soll beständig und beharrlich weitermachen. Now let's meditate together. Als wäre es möglich, gemeinsam zu meditieren. Beieinander sitzen wäre wohl die trefflichere Beschreibung. Denn den eigenen Geist reinigen kann jeder Mensch nur ganz allein. Doch die Süße lockt. Im Angesicht des Lehrers kehre ich zum exotischen Set mit Mr. X zurück. Sterne funkeln am Himmel. Der Wind braust auf, die Flut ist da. Gischt spritzt unter die Planken der Veranda. Irgendwo in der Ferne am anderen Ende des Dschungelpfades baumeln die Lichter der Fischerhütte. Doch wer will schon essen heute Abend? Ich drehe mich um zu ihm und sehe in seine Augen. Der erste Kuss ist wie Samt. Miss Astrid? Diesmal reagiere ich sofort, öffne die Augen. Wie die anderen bin ich entlassen und darf zu meinem Platz zurückkehren. Die Kontakte zum Lehrer sind Teil des Vipassana-Unterrichtes und werden sich regelmäßig wiederholen. So ganz allein sind wir also doch nicht. Durch den kontinuierlichen Kontakt will der Lehrer seine Zuversicht auf die Schüler übertragen. Wenn es große Probleme gibt, kann in der Mittagspause ein Termin mit ihm verabredet werden. Der Lehrer führt solche Gespräche unter vier Augen, will Rat geben und helfen. Doch schon in der Dammer Hall entfaltet sein Ruf eine Wirkung. Nach der Unterbrechung meiner exotischen Ausflüge bleibe ich bis zur Teepause mit den Gedanken tatsächlich nahe der Nasenspitze. Einmal mehr, einmal weniger. So, dann ist es so gewesen, dass in den nächsten Tagen meine Insektenallergie stark eskaliert ist. Ich bin in der kleinen Baracke, wo wir Frauen untergebracht waren, nochmal umgezogen, habe ein anderes Insektenspray bekommen und konnte sozusagen weiter meditieren. Das war ernsthaft gefährdet. Und als ich weitermachen konnte, dachte ich, es würde jetzt leichter werden. Aber es wurde gar nichts leichter. Als der Juckreiz nachließ, kamen die Schmerzen. Und die waren überall. Diese Zwangshaltung, den ganzen Tag da zu sitzen, das Kreuz macht es nicht mehr mit, die Füße jaulen, die Knie, alles. Es wurde überhaupt nichts leichter. Ich habe dann am 7. oder 8. Tag zum ersten Mal, als die Methode des Beobachtens auch ausgeweitet wurde, auf den ganzen Körper gemerkt, aha, ich habe jetzt mal kleine Abstände zwischen den Gedanken, die da immer kommen. Und das waren sehr schöne Momente, das waren sehr friedvolle Momente. Und die haben mich so glücklich gemacht in dem Augenblick und ich habe mich so sehr gefreut und war ich vollkommen draußen und musste sozusagen von vorne anfangen und das hatte ich ein paar Mal hintereinander, aber ab Tag 7, Tag 8 wurde es tatsächlich etwas leichter. Das Retreat endete am 10. Tag und am 11. Tag gab es sozusagen das noble Schwätzen, nachdem die noble Stille gebrochen wurde und alle Kursteilnehmer konnten einander real begegnen, haben sich die Hände geschüttelt, miteinander gesprochen. Das war ziemlich eigenartig nach so vielen Tagen in der Stille und auch sehr, sehr laut. Ich bin von da aus weitergefahren in eine kleine Stadt im Nordosten Thailands. Ich war dann am Mekong nahe von Laos in Nong Khai, in einem spirituellen Skulpturenpark. Und habe da ein paar Tage auf mich wirken lassen, um wieder in der südostasiatischen Realität anzukommen, mich an Geräusche zu gewöhnen und überhaupt an Trubel um mich herum. Von da aus bin ich dann nach Laos übergesetzt, über den Mekong, habe ein paar Tage in Vientiane verbracht und habe einen kleinen Unfall gehabt. Das heißt, ich bin gestürzt und hatte eine Verletzung am Knie und suchte dann eine Klinik dort und habe mich leider Gottes verlaufen im Präsidentenpalast, den ich irrtümlicherweise für die Klinik hielt. Der hatte so einen schönen Vorgarten mit Blümchen und das Gebäude war so schön sauber und weiß getüncht und ich dachte, toll, das ist das Krankenhaus, bin da reingelaufen und sah mich dann plötzlich laotischen Sicherheitskräften, die schwer bewaffnet waren, gegenüber und bin ganz schnell wieder zurück auf die Straße, so schnell ich humpeln konnte. Habe mich dann in einen Bus gesetzt, bin ins Hochland von Laos gefahren, habe dort auch ein bisschen meditiert, habe immer versucht, so ein bisschen jenseits der Touristenströme zu bleiben. Das war nicht ganz leicht in Laos. Da war sehr, sehr viel los, sehr viel mehr, als ich dachte. Und bin schließlich von da aus nach Kambodscha weitergereist, habe die Tempel von Angkor besichtigt und mich dann von da aus auf den Weg in die Hauptstadt Kambodschas gemacht mit einem Bus und daraus lese ich jetzt noch ein bisschen von der Fahrt. Früh am Morgen sitze ich in einem klimatisierten Bus und bin auf dem Weg in die Hauptstadt Kambodschas. Die eisige Luft der Klimaanlage und die Geschwindigkeit trennen mich von der Realität auf der Straße, den einfachen Hütten der kleinen Dörfer, den notdürftig bekleideten Kindern, dem Dreck und der Armut. Bis auf den letzten Platz ist der Bus mit Fahrgästen besetzt, die sich diese Fahrt leisten können. Mittags endlich halten wir in einer kleinen Stadt. Die Weißen eilen in ein Restaurant, aber ich halte mich an die Einheimischen, die in Richtung Straßenküchen schlendern. Hier gibt es allerlei. Frische Früchte mit Chilisalz, Gebäck, Getränke und leibhaftig geröstete Insekten. Noch nie habe ich sie gekostet, kann mich einfach nicht überwinden, auch wenn ich sie auf Reisen oft gesehen habe. Neben den kleinen Insekten werden hier jedoch noch andere Pfeile geboten. Frittierte Spinnen stehen zum Verkauf. Steif vor Ekel und mit offenem Mund glotze ich. Bislang war ich auf jeder Tropenreise um den Anblick handtellergroßer Spinnen noch herumgekommen. Doch alles ist vergänglich, auch spinnenloses Reisen. Sogar ein Foto zu machen fällt schwer und wird zur großen Herausforderung, weil meine Hände zittern. Neben den großen Spinnen schillern Grillen, Käfer und anderes Getier, gewürzt mit Knoblauch, grünen und roten Chilis, doch die lassen mich kalt. Immer wieder eilen meine Augen zu den Spinnen zurück. Bewegen sie sich wirklich nicht mehr? Gerade habe ich doch eine zucken sehen, oder? An meinem Bein beginnt es heftig zu kribbeln. Da brauche ich gar nicht hinzuschauen. Ich weiß, das ist eine Reaktion auf den Anblick der Spinnen. Nur eine Sensation, eine Empfindung, würde Goenka sagen. Und schon kribbelt es am Arm. So täuschend echt, als würde tatsächlich ein Tier von mindestens 20 Zentimetern Größe an mir heraufkrabbeln. Und dann kribbelt es überall. Ich wende mich ab, mit Herzrasen, Gänsehaut und einem Schütteln, suche nach Obstständen und finde sie. Das Kribbeln ebbt endlich ab, die Bilder aber bleiben. Mit einer Tüte Mango, Ananas und Chilisalz verziehe ich mich wieder auf meinen Platz im Bus, richte die Aufmerksamkeit auf die herrlichen Früchte in meinen Händen und es hilft, wenigstens ein bisschen. Der ernste junge Mann neben mir eröffnet das Gespräch. Wir fahren weiter. Ob mir das Obst seines Landes schmecke, möchte er wissen. Das bestätige ich ihm gern. Er stellt keine weiteren Fragen, sondern beginnt von seiner Heimat und sich selbst zu sprechen. Nian ist 26 Jahre alt und auf dem Weg zu seinem Freund, der heute heiraten wird. Er selbst sei noch unverheiratet, habe keine Zeit für eine Frau, denn er arbeite viel, als Sexberater nämlich. Die Worte sind so unschuldig und mit starker Inbrunst vorgebracht, dass ich schmunzeln muss. Nian führt Gespräche und reist durch Kambodscha, um Frauen und Männern zu erklären, wie man verhütet. HIV sei die Pest Kambodschas und werde von an fremden Wasserlöchern streuenden Ehemännern in ihre Familien eingeschleppt und da es an medizinischer Versorgung mangelt, auch noch von altem Spritzbesteck übertragen. In seinen Augen erkenne ich jene beharrliche Entschlossenheit, die es braucht, sich einer solchen Aufgabe zu stellen. Während Nian spricht, beginnen sie zu glühen und sein hagerer Körper kommt in Bewegung. Seine Hände fuchteln und der Blick lässt mich nicht mehr los. Ob ich verstanden hätte, fragt er immer wieder. Ja, sage ich, im Stillen hoffend, seine derben englischen Brocken richtig zu deuten. Der junge Mann beklagt weniger die Moral der Ehegatten als vielmehr die Auswüchse ihres unbedarften Verhaltens. Mich aber interessiert, ob Nian mit dieser selbstlosen Beschäftigung seinen eigenen und den Lebensunterhalt seiner Eltern bestreiten kann. Die Kinder sorgen hier für die Alten, so sie es können. Der junge Mann nickt. Mit Stolz in der Stimme sagt er, er sei zwar studierter Ökonom, habe jedoch kein Interesse, als einer von wenigen in Kambodscha viel Geld zu verdienen und mit seinen Eltern ein Leben in Luxus zu führen, während seine Landsleute in bitterer Armut leben und sogar sterben. Es macht keinen Sinn, Geld zu scheffeln, während andere leiden. Geld macht nur gierig und im Grunde leiden dann alle. Von dieser Haltung könnten sich viele Menschen in meiner Heimat eine Scheibe abschneiden. Der Bus hält. Wir haben das Dorf seines Freundes erreicht. Nians Augen lassen mich los. Der verschlossene Ausdruck ergreift wieder Besitz von seinen Zügen. Beim Aussteigen dreht der junge Mann sich um und ruft mir zu, ich solle in Europa alles erzählen und sagen, Kambodscha werde aus der Armut und der AIDS-Epidemie herausfinden, ganz bestimmt. Ich verspreche es. Ich werde die Botschaft verkünden. Einige Ohren kenne ich zu Hause, die das hören wollen, was Nian zu sagen hat. Viele allerdings nicht. Bei uns werden mittlerweile die gesundheitlichen Folgen des Überflusses behandelt. Ein weiterer Grund, mich immer wieder in die Lebensschule Südostasiens zu begeben. Nians Worten nachsinnend schlummere ich schließlich ein. Ja, als ich in Phnom Penh ankomme, besuche ich dort das Genozidmuseum und die Killing Fields. Ich mache auch das alleine und ich mache das sehr früh am Morgen. Das war ein unglaubliches Erlebnis, das zu tun, weil in Kambodscha alle Dinge, die zeitgeschichtlich sind, ausgestellt werden, ohne hinter Glas zu sein. Man kann alles berühren, es ist alles offen, es ist alles ganz nah und rückt damit auch sehr, sehr viel näher auf den Pelz. Ich habe ein paar Tage dort verbracht und bin im Anschluss dann immer wieder auf den Markt gegangen, irgendwo, wo lebendiges Treiben herrschte, um mich wieder daran zu erinnern, dass das Geschichte ist, dass es einmal so war und nicht mehr ist. Und brauche danach auch ein paar Tage Urlaub. Das heißt, ich setze auf eine kleine Insel über in Thailand. Ich setze mich wieder in einen Bus, fahre nach Thailand zurück, an den Golf, aufs Koh Chang-Archipel und schnorchel ein paar Tage. Und dann steuere ich sozusagen auf das letzte Highlight oder das vorletzte Highlight dieser Reise zu, nämlich das Weihnachtsrendezvous, was ich mit meinem berühmten Filmschauspieler habe. Und mehr verrate ich Ihnen jetzt nicht, wie das weitergeht. Wenn Sie noch Fragen haben, beantworte ich die jetzt sehr gerne.
Genau, ja. Genau, einfach Handzeichen, dann kommt die Dame mit dem mobilen Mikrofon vorbei und dann hören wir die Frage alle besser.
Erstmal vielen Dank, war sehr schön und so einstimmend ist das, wie viele Buch ist das, das Sie geschrieben haben?
Das ist mein erstes Buch.
Ah, sehr schön.
Danke.
Ich habe noch eine Frage. Ich stelle mir vor, wenn man die ganze Zeit so viel schweigen muss und wirklich nicht reden darf, dass im Kopf was explodiert. Wie hast du das wahrgenommen?
Das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, das wird schlimm, so gar nicht zu sprechen und auch relativ wenig zu hören an Stimmen. Das war einfacher, als ich dachte. Aber das mich nicht bewegen dürfen, das war ganz schlimm. Das war wiederum viel schlimmer, als ich dachte.
Okay, kann ich mir auch vorstellen.
Ja,
ja, ansonsten, wenn Sie jetzt hier rauslaufen, links, wir haben ein paar Bücher von der Astrid jetzt natürlich auch da, haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht und ich bin mir sicher, du wirst auch noch Fragen geduldig beantworten.
Gerne.
Bücher signieren. Ostern steht vor der Tür. Wenn Sie jemanden beschenken wollen, die Astrid schreibt ganz tolle Widmungen, dann tun Sie das gern. Ansonsten, wir befinden uns mit unserem Stand gleich hier in unserem Rücken. Einfach einmal hier rumlaufen. Stand F214, Travel Diary. Da sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Abenteuerlust auch zu entdecken. Ja, dann vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.